Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, das wissen wir, dass wir unsere Seele immer wieder neu auffordern müssen, denn sie ist so furchtbar vergesslich und sie ist so beeinflussbar. Und deswegen tut uns dieses Psalmwort gut und wir haben es schon oft für unser Leben erkennen dürfen und auch erkennen müssen, dass wir unsere Seele ermutigen zum Lob, zum Dank, die unserem Gott gegenüber. Und es ist gut, dass wir diese Tagung so beginnen können, dir die Ehre zu geben, mit all dem, was wir auch vielleicht so mitgebracht haben, auch an Lasten, auch an Nöten, auch an Einschränkungen. Und trotzdem haben wir viel Grund, dir zu danken, dir die Ehre zu geben. Hab herzlichen Dank jetzt auch für diese Tage. Die sind ein Geschenk von dir an uns. Und in diesen Tagen wirst du da sein, du unser Herr und unser Gott. Du wirst uns begegnen wollen, ganz besonders durch dein Wort. Du hast immer wieder Wege gefunden, durch deinen Geist, durch dein Wort bei uns anzukommen. Und wir bitten dich gleich am Anfang, dass du auch in diesen Tagen dieses Wunder geschehen lässt. Mach unsere kleine, enge Welt durchlässig für deine große Welt. Komm du bei uns an. Danke, Vater, für diesen Abend. Danke für dich. Ehre sei dir. Amen.
Jetzt geht es um Mose. Es geht in diesen Tagen um Mose. Und ich habe manchmal gedacht, nur, wie konntest du nur das vorschlagen? Denn wir bräuchten tatsächlich ein Jahr oder länger. Und dann haben wir die Geschichte noch nicht einmal zusammengebracht und überhaupt nicht verstanden. Mose wird 744 Mal bei Namen in der Bibel erwähnt. 744 Mal, davon auch viele Male im Neuen Testament. Das sagt uns schon etwas darüber, dass dieser Mann eine wichtige Rolle spielt in der Bibel. Und natürlich vor allem ist das so, weil er ein Typus von Jesus ist, der Retter. Und ich will jetzt schon mal am Anfang fragen, damit Sie auch gleich mitmachen, können wir versuchen zusammen einige Rollen zusammenzubringen, die wir kennen von Mose. Zum Beispiel, er war der Sohn von, wie hieß seine Mutter wieder? Jochebed und Amram. Was für Rollen, wie kennen wir ihn sonst noch? Er war impulsiv, aber eine Rolle. Ja, impulsiv, das heißt ein Charakter. Er war Hirte, ja. Also er war Sohn, haben wir jetzt schon mal, er war Hirte. Er war Bruder von Miriam, nicht alle zugleich, ja. Er war Adoptivsohn der Prinzessin am ägyptischen Hof. Er war Führer, Retter, Befreier von Israel. Er war ein Mörder, genau. Er war ein Mörder, ein Prophet. Er war ein Ehemann, mindestens zweimal. Er hatte ja zwei Frauen, von denen wir wissen. Schwiegersohn,
Vater,
Bruder, Richter, Führer des Volkes, Flüchtling. Und das Wichtigste haben wir noch nicht erwähnt. Genau, er war Gottes Freund. Gott hat ganz liebevoll und ganz stark über ihn gesprochen, gesagt, es gibt keinen Menschen, mit dem ich so umgehe, mit dem ich so rede wie mit Mose. Also das wird spannend in den nächsten Tagen, wenn es so viel zu erzählen gibt über diesen einen Menschen. Und es sind natürlich auch fünf Bücher der Bibel nach ihm genannt, die fünf Mosebücher, 1. Mose, 2. Mose, 3., 4., 5. Wir werden ab 2, 1. Mose, da geht es natürlich vor allem um die Schöpfung, um die Anfangsgeschichte der Menschen, da geht es um den Sintflut, da geht es um Gottes Bund mit Noah, da geht es um Gottes Bund mit Abraham und in 2. Mose oder Exodus fängt dann die Geschichte mit Mose an. Und wir werden uns in allen vier Büchern, 2., 3., 4., 5. Mose, auch mal kurz aufhalten. Und das Interessante bei 2. Mose, da fangen wir heute Abend an, 2. Mose Kapitel 1 ist, dass das anfängt mit dem Wort und. Wenn Sie die richtige Bibelübersetzung haben, dann fängt es an mit und. Und das macht gleich klar, dass 2. Mose direkt verbunden ist mit oder folgt auf 1. Mose. Die Geschichte geht weiter, die wird fortgesetzt. Das, was vorher geschehen ist, ist wichtig. Und der rote Faden natürlich in diesen Geschichten ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und auch in 3. und 4. Mose fängt es an mit und. Und das heißt, dass es wichtig ist, dass wir diese Bücher mal alle durchlesen. Das werden wir hier nicht machen. Und. Ich werde jetzt mal Kapitel 1 lesen. Nicht direkt ganz oder doch, ja. Und. Dies sind die Namen der Söhne Israels, 2. Mose 1, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Wir kennen die Geschichte. Josef hat damals in Ägypten gelebt. Und es war eigentlich durch ihn, dass seine Brüder, die ihn schlecht behandelt hatten, die Möglichkeit bekamen, mit ihrem Vater Jakob nach Ägypten zu ziehen, als in der eigenen Heimat eine Hungersnot war. Und so landeten die 11 Brüder von Josef mit ihren Familien und mit ihrem alten Vater Jakob in Ägypten und haben dort sozusagen eine neue Zukunft angeboten bekommen. Das waren Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen, Josef aber war schon in Ägypten. Im Neuen Testament ist auch die Rede von 74 Seelen. Sagen wir einfach gut 70 Seelen. Vielleicht haben die hier gezählt und wurde noch schnell 4 geboren und dann waren es auf einmal 74. Also gut 70 Seelen. Und Josef starb, Vers 6, und alle seine Brüder und die ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Interessant, denn sie hatten sich niedergelassen in Goshen, das war ein Teil, und jetzt wird das ganze Land von ihnen voll. Und da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Wir könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich könnten sie dann zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Und darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken, und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, so dass ihnen vor den Kindern Israels graute. Und darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst, und sie machten ihnen das Leben bitter und mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß, und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Und da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Und da antworteten die Hebammen dem Pharao, nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen und das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Und da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lässt leben. Das sind die Umstände in Ägypten, wenn unsere Geschichte anfängt. Josef und seine Brüder leben nicht mehr. Der Pharao von seiner Zeit lebt auch nicht mehr. Und die Nachkommen haben sich unheimlich stark vermehrt. Vers 7, sie wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Das war kein Zufall. Und das ist das, was wir uns gleich merken sollen. Es geht in dieser Geschichte immer wieder um Gottes Hand. Und es geht hier auch um Gottes Verheißung an Abraham. Siehe, aus dir wird ein Volk wachsen. So zahlreich wie das Sand am Meer, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Da kann Pharao Maßnahmen nehmen. Aber wenn Gott etwas vorhat, dann können Menschen nicht vorbeugen, dass es so geht, wie er das will. Und darum ist es kein Zufall, dass wir das lesen. Es ist eine Erfüllung der Verheißung Gottes an Abraham. Ich habe hier für mich aufgeschrieben, ich muss das also mal nachlesen, warum, weiß ich nicht mehr. Apostelgeschichte 7, ab 17 natürlich, da heißt es, als aber die Zeit der Verheißung nahte, welche Gott dem Abraham mit einem Eid zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König aufkam, der Josef nicht kannte. Und er handelte arglistig gegen unser Geschlecht und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen, damit sie nicht am Leben blieben. Das ist die Rede von Stephanus vor dem Hohen Rat. Es war alles Gottes Plan. Es war alles Gottes Plan und das Volk ließ sich nicht aufhalten, das vermehrte sich immer mehr. Und wir sind jetzt in der Situation, wo niemand mehr von der Geschichte Josefs weiß. Ich glaube das nicht. Sie haben getan, als wissen Sie das nicht. Denn irgendwie muss das in den Geschichtenbüchern vorgekommen sein, dass da, was da passiert ist. Josef war ja der zweite Mann gewesen in Ägypten, also der ist bekannt gewesen. Auf jeden Fall, Ägypten hat Angst, der Pharao hat Angst, diese Fremdlinge in unserem Land, die mehren sich so stark, die könnten irgendwann sich anderen Völkern beziehungsweise Feinden von Ägypten anschließen, dann haben wir ein Problem. Zu denken ist zum Beispiel vor allem an Äthiopien in dieser Zeit, ein starker Feind war das für Ägypten. Und dann lesen wir in Vers 11, dass man Sklaventreiber über Gottes Volk setzte, um sie durch Lasten zu bedrücken, lesen wir. Eigentlich steht hier, um ihren Geist zu brechen. Das ist schon stärker, oder? Sie wollten ihren Geist brechen. Und sie sollten, die Nachkommen Jakobs, sollten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Das waren Kriegsstädte, die verstärkt werden mussten. Sie mussten arbeiten, haben wir gesehen, mit Lehm und Ziegeln, mit harter Zwangsarbeit, Feldarbeit. Das haben wahrscheinlich die Frauen gemacht. Aber wenn man die Gebäude anschaut heute in Ägypten, dann kann man sich vorstellen, was für eine harte Arbeit das gewesen ist. Es gibt da Pyramiden aus der Zeit noch von vor Mose. Da gibt es drei großen Pyramiden in Gizeh. Einer davon, da sollen 100.000 Sklaven 20 Jahre daran gebaut haben. 100.000 Sklaven 20 Jahre lang. Und diese Pyramide von Cheops ist 230 Meter breit, stellen Sie sich das mal vor, 147 Meter hoch. Sie enthält 2,3 Millionen Steine, die durchschnittlich 2500 Kilo wiegen. Das haben die Juden, das hat Gottes Volk, verschleppen müssen. Das haben sie aushacken müssen, das haben sie irgendwie tragen müssen. Man hatte damals keine Maschinen wie wir heute. Das ist ja schwere Sklaverei, Sklavenarbeit. Also eine Pyramide ist bekannt mit 2,3 Millionen Steinen, die durchschnittlich 2500 Kilo wiegen. Und dann heißt es, dass Gott natürlich tut, was er versprochen hat. Es heißt hier, sie zwangen die Ägypter, Vers 13, mit Gewalt zum Dienst. Sie machten ihnen das Leben bitter, aber es hilft alles nichts. Das Volk vermehrt sich nach wie vor, was übrigens nicht bedeutet, dass sie nicht unheimlich gelitten haben. Und dass man sich wirklich vorstellen kann, dass sie zu Gott geschrien haben und gedacht haben, der hat uns vergessen. Was ist mit den alten Verheißungen, die wir unseren Kindern erzählt haben? Was ist mit unserer Geschichte? Was ist mit seiner Geschichte mit uns? 430 Jahre waren sie in Ägypten und wir wissen nicht genau, wann die Sklaverei angefangen hat. Es hat ja positiv angefangen. Sie waren Gäste, sie wurden eingeladen, aber irgendwann ist es so weit gekommen, dass es nur noch bergab gegangen ist. 1,13, sie zwangen Gottes Kinder mit Gewalt. Man kann das übersetzen auch mit, sie brachen ihnen den Rücken oder sie brachten sie zum Schweigen. Es geht darum, dass sie körperlich und seelisch kaputt gehen. Ja, und dann kommen noch härtere Maßnahmen. Der König redet mit den hebräischen Hebammen, heißt es bei mir in der Übersetzung. Das ist aber die Frage, ob das hebräische Frauen waren. Die meisten Bibelforscher nehmen an, dass es ägyptische Frauen waren. Sie haben auch ägyptische Namen. Die nehmen an, dass sie im Dienst von Pharao standen und es sind wahrscheinlich auch Führungskräfte gewesen, also nicht nur so zwei einzelne Frauen, die entschieden haben, wir zwei machen das anders. Wahrscheinlich haben sie ein Büro, wenn ich das mal, oder eine Anstalt mit 500 oder mehr Hebammen geleitet. Und die wagen es, dieses Beispiel zu setzen, wir machen nicht das, was verordnet wurde. Und das war äußerst gefährlich. Denn Pharao war wie Gott. Er sah sich auch als Gott. Das liest man öfters in der Bibel. Und darum sagt Gott auch öfters in der Mose-Geschichte, ich werde Pharao zeigen, dass ich der Herr bin, nicht er. Und es ist natürlich unheimlich gefährlich gewesen, um hier ungehorsam zu sein. Aber es heißt, dass sie Gott mehr lieb hatten oder mehr fürchteten als ihren Gott, als Pharao. Ich staune immer über solche Geschichten. Wir lesen das so einfach. Wir denken, na gut, schön, dass es die gegeben hat. Aber ich weiß nicht, was ich an ihrer Stelle getan hätte. Sie wissen das vielleicht auch nicht. Bin ich so mutig? Letztes Jahr bei Elia haben wir gelesen von dem Hofmarschall bei König Ahab im Palast. Der hat 100 Propheten versteckt, während die Prophetenverfolgung im Gange war. Die mussten alle umgebracht werden. Wir kennen die Geschichte von Rahab, die Hure, von der Hure aus Jericho. Die zwei Kundschafter aufgenommen hat. Unheimlich tapfere Menschen, die Gott mehr gehorchen wollen als Menschen. Und natürlich sind aus unserer Zeit solche Geschichten auch bekannt. Vers 17, sie fürchteten Gott und so konnten sie nicht anders als gegen Pharaos Gebot zu handeln. Sie sagen in Vers 19, sie werden entboten, sie müssen zum Pharao und dann antworten sie ihm, wenn er fragt, wie das ist mit den Kindern, warum die Kinder leben, dann sagt sie, nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter. Und es ist möglich, dass dieses Wort so etwas wie Kleinvieh bedeutet. Und das bedeutet, dass sie die hebräischen Frauen in ihrem Gebären verglichen haben mit Schafen oder Ziegen. Der Ausdruck ist geringschätzend, womit sie vielleicht Pharao für sich eingenommen haben. Vielleicht haben sie das absichtlich gemacht und haben sie Pharao auf diese Weise für sie eingenommen. Dann denken wir, naja, das ist eben geringschätzend, aber vielleicht war es sehr weise. Denn er trifft auch keine Maßnahmen gegen Schifra und Pua. Er macht aber was anderes. Er gebietet seinem ganzen Volk in Vers 22 und spricht zu ihnen, werft alle Söhne, die geboren werden, in den Nil. Vielleicht das Opfer an den Nil. Pharao meinte, dass er den Nil geschaffen hatte, dass das seine Schöpfung war. Und es war wie er auch ein Abgott. Und vielleicht hat er das auch so in seiner Verwirrung, der Mann hat natürlich nicht ganz klar denken können, er war ein Heide und er war ein gottloser Mensch. Und jetzt sagt er, alle Kinder, stellt euch das mal vor. Und eigentlich geht diese Geschichte, ich finde das so toll, weil Andreas sagte, warum hat nur Mose gewählt. Das Interessante ist, dass die Geschichte Mose mit Frauen anfängt. Mit tapferen Frauen. Wir haben die zwei Hebammen gesehen und jetzt kommt jetzt die Mutter von Mose daran. Sie ist in dieser Zeit schwanger. Ihr Name Jochebed bedeutet, Jehova ist unsere Ehre. Über Amram, ihr Mann, erfahren wir nicht sehr viel. Es ist fast so, wie die Frau wurde schwanger und gebär einen Sohn. Wir erinnern uns auch Maria, da fängt es auch an mit einer Frau. Und ich stelle mir das so vor, dass sie während der Schwangerschaft gebetet hat um ein Mädchen. Denn sie wusste, wenn das ein Junge wird, dann muss er sterben. Man kann sich kaum vorstellen, wie schwer diese Schwangerschaft gewesen ist. Wie unheimlich schwer diese Schwangerschaft gewesen ist. Wenn es ein Sohn ist, was wird dann aus uns? Was wird aus ihm? Aber es kommt ein Sohn. Und ich lese jetzt weiter ab Kapitel 2. Ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden. Und ihre Jungfrauen, ihre Dienerinnen, gingen an das Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Und da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Und da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Und da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Und da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und still es mir, ich will dir deinen Lohn geben. Und dann nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Wir kennen die Geschichte von früher, aber heute betrachten wir sie mit erwachsenen Augen. Und wir sehen eine Mutter, die, wie ich schon sagte, ganz besorgt gewesen sein muss um ihr Baby, wenn es ein Junge ist. Und dann ist es ein Junge. Und dann lesen wir, sie wurde schwanger, gebar einen Sohn und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Dass er schön war, gar klar. Jede Mutter meint, dass ihr Kind das schönste Kind der Welt ist, oder? Auch wenn es nicht ist. Jede Mutter ist davon überzeugt. Aber es ist viel mehr los als nur das. In Apostelgeschichte 7, die Verse 20 bis 21, heißt es, er war Gott angenehm. Der kleine Mose war Gott angenehm. Und in Hebräer 11, 23 lesen wir, sie sahen, die Eltern, dass es ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Wenn man über diese Verse nachdenkt, dann scheint es so gewesen, dann muss es so gewesen sein, dass die Eltern geahnt haben, dass Gott was Besonderes mit diesem Kind vorhatte. Sie haben geahnt, dass sie dieses Kind beschützen mussten, weil Gott etwas mit diesem Kind vorhatte. Er war Gott angenehm. Das ist anders, als dass man sagt, wie schön ist mein Kind. Hier steckt mehr dahinter. Und so trug das Verbergen ihres Babys auch das in sich, dass sie das wussten. Gott hat was mit diesem Kind vor. Das Verbergen gelingt 3 Monate lang. Und man kann sich schon denken, dass beim ersten Monat ist das schon schwierig gewesen, beim zweiten wird das Kind stärker, weint es mehr, im dritten Monat ist er noch stärker. Und das gelingt 3 Monate. Und was ist in diesen 3 Monaten geschehen? Eine Familie trägt ein großes Geheimnis mit sich. Und nicht nur eine Familie, sondern auch 2 Kinder. Denn da ist die Miriam, die 10 Jahre alt ist, und da ist Aaron, der erst 4 ist. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war als Kind, aber ich fand es unheimlich schwer, um Geheimnisse zu bewahren, oder? Um nicht zumindest einer Freundin zu sagen, ich weiß was. Und dann würde sie natürlich fragen, was denn? Dann würde sie sagen, nein, das darf ich nicht sagen. Und die fragte dann, ja, aber was denn? Ja, ich darf es eigentlich nicht sagen, aber nur dir werde ich es vielleicht sagen. Und dann sagst du es nie weiter, oder? Nee, ich nicht. Und das Mädchen ist 10 Jahre alt, aber dieses Geheimnis ist ein sehr schweres Geheimnis. Es wird ein Kind verborgen, mit dem Gott ganz besondere Pläne hat. Und irgendwie hat die Miriam das geschafft und Aaron auch, um nicht zu reden. Vielleicht haben Menschen gewusst, dass ein Baby da war, aber sie haben gedacht, dass es ein Mädchen sei. Ich weiß es nicht. Aber dann hätten die Kinder sagen können, es ist ein Junge. Wir tun zwar, als ist es ein Mädchen, aber es ist eigentlich ein Junge. Sie haben nicht geredet. Und ich stelle mir das so vor, dass Miriam auch mit geholfen hat, ihre Mutter mitgeholfen hat bei der Versorgung des Babys. Und sie hat ihn lieb gewonnen, das war der kleine Bruder. Sie hat ihn vielleicht getröstet, als er weinte, als er stark weinte. Er sollte sich ja nicht hören lassen, sollte nicht auffallen. Aber dann ging es nicht mehr. Und dann fangen Amram und Jochebed an, um ein kleines Kästchen auf Schilfrohr zu machen. Die basteln da zusammen und machen was ganz Wichtiges. Und sie bestreichen es mit Asphalt und mit Pech. Sie wollen das ja wasserfest machen. Es soll dienen als eine kleine Arche, die Mose im Fluss Nil bzw. im Wasser am Leben hält. Und hier wird es sehr interessant, weil das Wort, das hier für das Kästchen verwendet wird, tatsächlich dasselbe Wort ist, das in der Bibel für die Arche Noah verwendet wird. Das ist dasselbe Wort. Kommt nur zweimal in der Bibel vor. Und beide Male werden Menschen gerettet im Wasser. Sie macht eine kleine Arche für ihren Sohn. Und dann bringt die Mutter diese kleine Arche, dieses kleine Kästchen weg. Sie konnte es anscheinend zuklappen, denn die Prinzessin macht das später auf. Und dann denkt man bei sich, was für ein schwerer Weg muss das gewesen sein. Man trägt ein Kästchen mit seinem Kind drin und bringt es zum Nil und lässt es da zurück. Und dann bleibt nichts anderes mehr übrig, als dass man Gott vertraut. Es bleibt nichts anderes mehr übrig. Herr, ich habe das getan, was ich tun konnte. Jetzt bist du dran. Ich finde das sehr trostreich, dass ich weiß, dass ich nicht für alles verantwortlich bin, dass Gott aber von mir verlangt, dass ich das tue, was ich tun kann. Und wenn es nicht mehr geht, dann darf ich sagen, Herr, hier bin ich. Aber wie schwer für die Mutter, um das Kind zurückzulassen. Und wie oft wird sie mit Amram darüber geredet haben, morgen, nein, noch nicht morgen, vielleicht übermorgen. Ja, nein, red nicht davon, es geht noch ein bisschen. Wir können ihn noch ein bisschen behalten. Und dann an dem Tag, dann muss sie gehen und die Mutter geht anscheinend nach Hause, aber die kleine Schwester bleibt. Es ist eine Frauengeschichte. Gott verwendet hier Frauen, Gott setzt Frauen ein bei der Rettung dieses Kindes, das der Retter Israels wird. Ich finde das so fantastisch, dass Gott eine kleine Familie nimmt, wie er später auch Maria und Josef nimmt. Eine kleine Familie und einzelne Menschen, sogar ein Kind, um seinen Plan zu erfüllen. Und Miriam bleibt stehen, in sicherer Entfernung, unsichtbar, und sie will sehen, wie es ihrem Bruder geht. Aber seine Schwester, Vers 4, stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Hat sie gebetet? Hatte sie Angst? War sie voller Erwartung, wie ein Kind das sein kann? Sie war ein Kind, sie hat zu Hause die Geschichte über Gott gehört. Sie hat vielleicht große Erwartungen, Gott macht was, es geht alles gut. Was wird jetzt passieren? Aber es ist genauso gut möglich, dass sie besorgt war, weil die Mutter ja sehr besorgt war. Und was eine Mutter empfindet, geht ja auch auf das Kind über, oder? Und sie steht da. Sie wartet. Aber wenn ich das so lese und darüber nachdenke, dann denke ich, Miriam wartete nicht ab, sie erwartete. Sie steht da mit Erwartung. Was genau das ist, was uns Christen kennzeichnen darf, oder? Dass wir nicht abwarten. Sondern dass wir erwarten, weil wir wissen, dass unser Gott der Herr ist, der Wunder tun kann, der Unmögliches tun kann, für den nichts unmöglich ist. Und ich denke, sie hat erwartet, was wird Gott tun? Und Gott tut was Unglaubliches. Denn er schickt eine Frau, sie kommt direkt aus der Höhle des Löwens. Sie kommt von dem Palast her, wo das gesagt wurde, alle jüdischen Jungs müssen umgebracht werden. Also schlimmer geht's nicht. Die Prinzessin vom Hof kommt. Und Miriam steht da und ist vielleicht, sieht natürlich, dass das die Prinzessin ist, da kommen Dienerinnen mit, sie wurde vielleicht in einer Kutsche getragen, ich weiß nicht, wie das war, aber es war alles sehr vornehm, das fiel auf. Und dann sehen sie das Kästchen mitten im Schilf, auch ein Wunder. Es war klein. Und dann sandte sie ihre Magd hin in Vers 5 und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie, die Prinzessin, die Tochter des Pharao, sah das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Ich finde das so fantastisch von Gott. dass er das Kind an diesem Moment weinen lässt, denn das berührt unser Herz oder ein weinendes Kind. Da will man als Frau etwas tun oder man will das Kind festhalten, man will es umarmen, man will es trösten. Und Gott bewegt das Herz einer heidnischen Frau. Denn sie sieht, dass das ein hebräisches Kind ist, so redet sie auch, aber zuerst heißt es in Vers 6, da erbarmte sie sich über es. Gott öffnet ihr Herz. Gott kann das Herz auch von Heiden bewegen. Gott kann auch durch Heiden wirken. Und das tut er hier. Und er sucht gleich oder er nimmt sich gleich die höchste Autorität, die Tochter von Pharao. Wenn sie das Kind jetzt mit nach Hause nimmt, später, dann wird er der Enkel von Pharao. Stellt euch das mal vor. Sowas kann nur Gott ausdenken. Und sie sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Und Miriam ist da gestanden und hat die Nägel gebissen und denkt, was soll ich jetzt? Und denkt, jetzt. Wenn ich jetzt nichts sage, dann weiß ich nicht, was passiert. Und sie kommt zum Vorschein und wagt es, zu der Tochter des Pharaos zu reden. Stellt euch mal vor, ein 10-jähriges Kind. Wir haben in den Niederlanden eine Königin. Und wenn die irgendwo ankommt, dann stehen Kinder da und die dürfen ihr dann Blumen geben. Und die zittern, die können kaum reden. Die haben das eingeübt, was sie sagen sollen. Majestät, ich habe Blumen für Sie oder ich weiß nicht, was Sie sagen müssen. Und meistens muss die Königin ganz beruhigend reden, sagen, was, hast du was für mich mitgebracht und so. Und dann kommt was. Weil das natürlich doch, ja, nicht so einfach ist, vor der Königin zu stehen. Und die kleine Miriam mit 10 Jahren, die Geschichte kennt und die weiß, die kommt von dem Palast, wo die uns hassen, wo die unsere Babys umbringen wollen. Und sie geht nach vorne und sagt, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt. Ich finde das so unglaublich. Es ist so weise, was sie sagt. Es sprudelt nicht nur so hinaus, ich kenne jemanden, das ist meine Mutter. Ich kenne das Baby. Und ich weiß, die beste Frau, die sie sich denken können, die für das Baby so, meine Mutter. Aber das sagt sie nicht. Es ist so erwachsen hier. Es ist so weise, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt. Ich finde das auch so, sie ist so voller Vertrauen. Sie rechnet damit, dass diese Prinzessin ihr Bruder haben will. Dass sie gut für ihn sein will. Sie rechnet damit, dass die Prinzessin sich in Mose verliebt hat. So wie sie auch in ihren Bruder verliebt ist. Und sie sagt, soll ich eine hebräische Amme rufen. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Und da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Das heißt ja auch ganz formell, die Mutter des Kindes. Und Jochebed, was hat die gemacht? Die ist vielleicht zu Hause gesessen, hat geweint, denke ich. Und hat bei sich gedacht, wie das ausgeht, ich weiß es nicht. Und hoffentlich passiert auch Miriam nichts, aber die wollte unbedingt bleiben. Was soll man machen? Und auf einmal kommt die Miriam ins Haus gestürmt und sagt, Mama, stell dir vor, was da geschehen ist. Die Prinzessin hat unser Baby gefunden und ich darf dich holen, um für das Kind zu sorgen. Die Mutter, die hat nicht einmal Zeit, um nachzudenken. Auch kaum ihre Schürze ausziehen, weil sie ja zur Prinzessin geht. Und sie kommen zusammen, Vers 9, da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will dir deinen Lohn geben, finde ich auch so. Humor. Eine Mutter wird dafür bezahlt, dass sie ihr eigenes Kind stillt. Das Kind wird nicht nur gerettet, Gott gibt noch etwas extra dazu. Ich denke, dass die Sklaven nicht viel Geld hatten. Die konnten sich wahrscheinlich nichts leisten und ich denke, sie hat an diesem Tag Kuchen gekauft oder gebacken. Sie hat auch wieder ein bisschen Geld, aber das ist doch Humor, wie Gott alles so detailliert macht, bis ins Detail, oder? Eine Frauengeschichte hier am Anfang des Lebens Mose. 2 Hebammen, die ein gutes Vorbild setzen, inspirierend wirken. Ich bin mir sicher davon, dass andere Hebammen dann auch das gewagt haben, so zu handeln, zu sagen, wir sind für das Leben. Und dann eine kleine Schwester. Eine Mutter und eine Prinzessin, eine Heidin, eine Frauengeschichte. Und dann nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Es hört sich wunderbar an, bis Vers 10. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose. Denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Hier ist die Abgabe. Wahrscheinlich nach 4 Jahren. Man hat Kinder lange gestillt in der Zeit. Vielleicht nach 4 Jahren, wo das Kind wirklich Teil der Familie geworden war, die Mutter es heiß liebte, die Geschwister auch, da muss sie es abgeben. Und es wird an einem heidnischen Hof weiter erzogen werden, abgeben, in Vertrauen auf Gott. Gott hat bis jetzt geholfen. Vielleicht haben sie in den ersten 2 Jahren nicht daran gedacht, dass der Moment kommt, aber dann rückt der Moment näher. Irgendwann müssen wir unser Kind abgeben. Sie haben es anscheinend nicht mal gewagt, ihm einen Namen zu geben. Das ist die Prinzessin, die ihm einen Namen gibt. Vielleicht doch, wir wissen es nicht. Aber sie haben gewusst, wir haben das Kind nur kurze Zeit für uns. Da denkt man auch an Hannah und Samuel, oder? Hannah so lange auf ein Kind gewartet. Und dann sitzt sie im Tempel und weint. Und öffnet ihr Herz für Gott und sagt, wenn du uns einen Sohn gibst, mir, nicht nur Peninna, die andere Frau meines Mannes, wenn du mir einen Sohn gibst, dann schenke ich ihn dir. Und wenn ihr Kind dann auch vielleicht 4, 5 Jahre ist, dann bringt sie es zum Tempel und vielleicht sagt ihr, na ja, das war auf jeden Fall christlich. Aber das war es nicht, denn Eli lebte dort und seine Söhne, die dort auch im Tempel dienten, das waren Burschen, die nicht viel mehr mit dem Glauben hatten. Das war nicht direkt die Umgebung, wo man sein Kind hinbringen will. Und das gilt hier auch für Jochebed. Und da geht es wieder um Vertrauen. Sie wird gerungen haben mit Gott. Aber das Fantastische ist, das ist die andere Seite, und ich werde morgen mehr darüber sagen, dass sie ihr Kind gerade in diesen Jahren bei sich hatte, wo das so wichtig ist für ein Kind. Wo das geformt wird, wo das in Liebe zum ersten Mal die Familie entdeckt. Liebe, Vater, Mutter. Und das war sein Vater, das war seine Mutter. Und das hat die Geschichten Israels gehört in diesen 4 Jahren. Das hat Gott Jochebed geschenkt. Das war eine Vorbereitung, die auch für später für Mose sehr wichtig war. Aber es tut weh, wenn man das liest in Vers 10. Sie brachte es der Tochter des Pharao, die wird vielleicht auch dann und wann in diesen Jahren mal nachgefragt haben, wie geht's meinem Kind? Und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Ein großes Opfer für die Mutter von Mose, wie für seine Schwester. Ich weiß nicht, ob Mose seine Eltern wiedergesehen hat, seine Schwester schon, sein Bruder auch. Aber der Anfang ist stark und tragisch, oder? Und wir entdecken hier etwas, nur wenig von Gottes Wegen, die so hoch und so groß sind, dass wir da stehen und sagen, Gott, wir hätten eigentlich Fragen, aber es ist zu groß, zu wunderbar für uns. Wir wollen das lernen, damit zu rechnen, dass was du tust, das Beste ist. Kann ich sagen. Aber ob Jochebed das sagen kann. Und vielleicht befinden sie sich auch in Umständen, wo sie sagen, ich verstehe Gott nicht. Ich habe lange zu ihm geschrien. Er antwortet nicht. Es geschehen Dinge, die ich überhaupt nicht verstehen kann, dass Gott dabei sein sollte, das, was er mit mir vorhat. Ich habe wenig Vertrauen, weil das alles eigentlich so aussieht, wie das nicht sein sollte. Und Gott will uns dorthin bringen, wo wir sagen, Herr, dein Wille geschehe. Auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn, dann wollen wir Ja zu dir sagen. Die Eltern haben gesehen, dass ihr Kind schön war vor Gott. Und jetzt zeigen sie in ihrem Benehmen, dass sie diesen Gott lieb haben und vertrauen. Womit sie auch schön sind vor Gott, oder? Denn das sucht Gott. Herzen, die ihn suchen, die nicht immer nachfragen und nicht immer sagen, warum, wieso, warum ich, will nicht, kann nicht. Er sucht Menschen, die sich verwenden lassen als Instrumente. Und was hier geschieht, ist total wichtig in der Geschichte Israels, ist auch total wichtig für unsere Geschichte, die wir aus den Heiden sind. Gott fängt an mit einer großen Geschichte, vielleicht die größte Geschichte im Alten Testament, die natürlich auch die große Geschichte des Neuen Testaments widerspiegelt, wo auch ein Kind gerettet wurde direkt nach der Geburt, weil Herodes verordnet hatte, dass alle Kinder, alle Jungens umgebracht werden mussten, weil irgendwo ein König sein könnte, ein zukünftiger König, Jesus. Es gibt viele Parallele. Dort war auch eine Frau, die ihren Sohn loslassen musste, zwar etwas später, aber trotzdem. Und das ist, was Gott von uns fragt. Und ich hoffe, dass er in diesen Tagen auch mit einer jeden von uns ein bisschen vorankommt. Dass wir mehr verstehen von ihm, dass wir mehr Vertrauen bekommen und dass wir auch das Wunder dieser Geschichte sehen, die so klein anfängt, die aber so groß wird. Und das finde ich auch so trostreich und so ermutigend, dass ich manchmal denke, Herr, wieso fragst du das von mir? Oder wieso? Gott hat große Geschichten. Gottes Geschichte ist so groß, dass wir sie nie verstehen können. Und wie schön, wie wunderbar, wie, ja, es ist ein Wunder, dass er uns dabei einsetzen will, gebrauchen will. Und er will uns dorthin bringen, dass wir sagen, hier bin ich, Herr. Ich will ein Instrument sein zu deiner Ehre. Wenn du mich gebrauchen kannst bei der Verwirklichung deiner Pläne, das hört sich so groß an, oder? Aber das hat er mit Jochebed gemacht. Es fängt hier der Rettungsplan Gottes an mit seinem Volk, mit seinem Eigentum, mit dem Volk, was er sich erwählt hat. Und es fängt so klein an, das ist das Tolle bei Gott, dass er so große Dinge macht und so klein anfängt. Und uns fragt, dich fragt, machst du mit? Ich brauche dich. Oh, ich kann ohne dich auskommen, ist kein Problem. Aber ich brauche dich, ich will dich dabei haben. Aber wenn du ja sagst, dann will ich gleich sagen, dass es was kostet. Dass das was kostet. Das hat Jesus auch gesagt, gell? Wer mir nachfolgt, der hat ein Kreuz zu tragen. Ein persönliches Leiden kann auf uns zukommen, kann dazugehören, wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen wollen. Aber die Realität ist, die Wahrheit ist, dass der große Gott Platz für uns hat, für dich hat, für sie hat, in seinen weltumfassenden Plänen. Und vielleicht bist du das kleine Mädchen, das beim Nil steht und sagt, ich verstecke mich noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie es läuft, aber ich will doch mitmachen, ich will das tun, was ich kann. Und Gott schenkt dir Weisheit, um die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu sagen oder um das Richtige zu tun zu seiner Zeit. Und darum ist es auch so unheimlich wichtig, dass wir mit Gott verbunden sind. Dass wir seine Führung in unserem Leben erfahren, dass wir die Bibel kennen, damit wir ungefähr wissen, wie er denkt, was seine Pläne sind. Und dass wir auch ein bisschen verstehen, wie wir da reinpassen würden. Ein paar Frauen. Damit fängt die Mose-Geschichte an. Das finde ich so toll. Du doch auch, Andreas, oder?
Ja.
Er auch. Er auch. Er weiß auch, wie wichtig Frauen sind. Er hat eine ganz liebe Frau. Und das, glaube ich, eine, na, das ist mehr als eine Tochter, oder? Zwei? Drei Töchter. Er kennt sich aus. Und wir wollen jetzt noch beten miteinander. Vater im Himmel, wir wollen dir so danken für dein Wort, für diese Geschichte, mit der wir erst anfangen. Wir wissen noch nicht genau, was auf uns zukommt, was du uns persönlich zu sagen hast, aber wir beten dafür, Herr, du kennst uns alle, eine jede von uns. Und du weißt auch, was wir brauchen und wir wissen, dass du durch deinem Wort ganz persönlich mit einer jeden von uns reden kannst. Und darum möchte ich dich bitten, dass wir nicht nur die Geschichte Mose besser kennenlernen und besser verstehen lernen, sondern dass uns auch klar wird, wer du bist und was du vielleicht uns sagen willst durch diese Geschichte. Und darum beten wir, dass du unsere Augen und Ohren und unsere Herzen öffnest, damit wir das alles aufnehmen können. Und damit du, Herr, mit uns vorankommst in diesen Tagen, segne uns. Und ich will dir nochmals danken, dass wir so viele sind und dass es uns gelungen ist, dass wir diese Tage geschenkt bekommen haben, dass wir kommen konnten. Und wir beten, Herr, beschenke uns, lehre uns, segne uns und setze uns auch zum Segen füreinander. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.